Hallo, wir sind von der Basisgruppe Antifaschismus aus Bremen und wurden von der antifaschistischen Jugend Kiel eingeladen, um über Theorien und Praxen des Feminismus zu sprechen und welche wir für die richtige halten. Leider können wir aufgrund der Pandemie nicht persönlich nach Kiel kommen. Deshalb haben wir für euch ein Gespräch aufgezeichnet. So viel vorneweg. Wir stellen uns heute ein paar grundlegende Fragen und starten ganz basal. Das heißt aber auch, dass heute vieles zu kurz kommen wird, wie zum Beispiel die Rolle der Kirche, oder ein globaler Blick, Verschränkungen von Machtverhältnissen, wie zum Beispiel Rassismus. Wir sind keine Unidozentinnen, sondern AktivistInnen. Damit haben wir keinen Anspruch auf die obergeilste Definition und das super Schlausein, aber wir haben ein paar Ideen von Gesellschaft, die wir gerne mit euch diskutieren möchten, um zusammen für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der alle ohne Angst verschieden sein können. Zur Sprache. Wir haben in Bezug auf unser Sprechen keine mustergültige Lösung. Macht es Sinn, von Frauen zu sprechen? Von Frauen, Lesben, Trans, Inter, Sternchen, Menschen, die zu Frauen gemacht wurden. Und damit sind wir auch schon mittendrin in der Debatte, die wir heute mit euch führen möchten.
Wir wollen heute ein wenig über verschiedene Formen von Feminismus sprechen und darüber, was wir an materialistischem Feminismus so gut finden. Vielleicht als kleiner Aufhänger. Aktuell lassen sich in Popkultur, der Modewelt, aber auch auf dem Arbeitsmarkt verschiedenste Konzepte und Werbung sogar unter den Schlagworten Diversity und inklusiver Sprache wiederfinden. Gleichzeitig verschieben sich auch die Grenzen dessen, was diskursiv im Hinblick auf eine Diskriminierungsfreiheit einerseits und mehr Sichtbarkeit, Visibility, von marginalisierten Positionen gesagt und gezeigt werden kann. Allein wenn man sich mal das Netflix-Angebot anschaut oder die Kataloge auf den Websites von Modeunternehmen wälzt. Mein Eindruck ist also, es wird in Deutschland immer offener und ehrlicher über Sexualität, sexuelle Identitäten, Rassismus, aber eben auch Diskriminierung und Ungleichheitserfahrungen gesprochen. Seit Januar 2021 gibt es eine Frauenquote für Führungspositionen, Antidiskriminierungsstellen werden diskutiert oder sogar eingerichtet. Und jetzt gerade gibt es doch auch diese Kampagne »Ihr könnt auf uns zählen« gegen Homophobie im Fußball. Also hat sich in den Köpfen der Leute eine Menge getan.
Die große Frage dabei ist ja, sind das die Schritte in die richtige Richtung? Kommen wir damit unserem Ziel einer Gesellschaft jenseits von Patriarchat und Kapitalismus näher? Oder führt das inflationäre Nutzen des Labels Feminismus bis weit in die bürgerlichen Kreise dazu, dass der Tiger zahnlos wird, dass wesentliche Forderungen wegfallen und Feminismus zu einer Modeerscheinung verkommt? Ich meine, klar ist es cooler, die Charaktere in Serien diverser zu gestalten. Und natürlich macht es auch für die einzelne Frau einen großen Unterschied, ob sie einen Anspruch auf einen Kita-Platz hat oder eben nicht. Aber die Frage ist ja auch, warum es dazu gekommen ist. Und diese Frage kann man leider nicht beantworten, ohne sich den Staat und seine Interessen genauer anzuschauen. Nehmen wir das Beispiel Frauenerwerbstätigkeit. Feministische Bewegungen hatten ja schon lange gefordert, dass Kinderbetreuung weg von der individuell organisierten und weiblich konnotierten kostenlosen Sorgearbeit müsste. Und nun setzt auf einmal der Staat das durch, was für wirklich viele eine krasse Erleichterung und auch praktische Befreiung von Heim und Herd war. Warum sollte mein Feminismus auf einmal etwas mit dem Feminismus vom Staat gemeinsam haben? Das klingt doch ganz eindeutig nach einem Recht aller auf die eigene Ausbeutung.
Für mich bedeutet das, dass ich mir genau angucke, in welcher historischen Zeit lebe ich gerade, an welchem Ort in der Welt. Und wie sind hier die Kräfteverhältnisse zwischen Staat, Industrie, Lobbys, natürlich auch politischen Bewegungen? Aber wenn ich dann sehe, okay, in Norddeutschland gibt es gerade mehr Bedarf nach spezialisierten, gut ausgebildeten, innovativen Facharbeitskräften als nach Massenarbeitskräften, die am Band verschlissen werden können, dann kann ich auch verstehen, dass der Staat heute eine andere Bevölkerungspolitik macht als vielleicht noch vor 100 Jahren. Und mache mir klar, dass das nicht bloß passiert, weil der Staat plötzlich so Diversity- oder frauenfreundlich ist. Ich glaube eher, die Vorstellungen von Geschlecht wandeln sich gemeinsam mit den ökonomischen Rahmenbedingungen und nie losgelöst von diesen. Auch wenn sie auf den ersten Blick eben progressiv und entkoppelt wirken mögen, weil sie, wie schon angesprochen, eben besonders divers wirken oder wie beispielsweise der Einzug des Genderns in die Verwaltungssprache oder die Ehe für alle tatsächliche Entwicklungen darstellen, also gute Entwicklungen. Ich weiß noch genau, wie schockiert meine eigene Mutter mir in den 90ern von den Rabenmüttern in der DDR berichtete, die schon wieder arbeiten gehen würden, wenn die Kinder noch Windeln trügen und die Kinder zu Fremden zum Betreuen geben würden. Das ist gerade mal 30 Jahre her und das Bild von guter Mutterschaft oder von Frauenerwerbstätigkeit hat sich in Westdeutschland so krass verändert. Meine These wäre, das liegt nicht allein an den feministischen Kämpfen, sondern auch daran, dass Mütter heute viel mehr auf dem Lohnarbeitsmarkt ranklotzen sollen. Wenn ich Kapitalismus und Staat nicht in meine Analyse mit einbeziehe, laufe ich Gefahr, unheimlich Wichtiges zu übersehen und mich plötzlich in der Gesellschaft von Leuten wiederzufinden, mit denen ich eigentlich gar nichts gemeinsam habe. Ich denke da nicht nur an den bürgerlichen Establishment-Feminismus, sondern auch an Liberale oder. Mit denen habe ich aber wirklich nichts gemeinsam, denn ich will keine Karriere. Ich will gar nicht mehr lohnarbeiten müssen und trotzdem gut leben. Ich will nicht in den Aufsichtsrat von VW. Ich will VW genauso wie die ganze bekackte Automobilindustrie abschaffen. Und was ich eben über den Staat gesagt habe, das heißt ja auch nicht, dass der Staat 1a immer das durchsetzen könnte, was jetzt wirtschaftlich am profitabelsten wäre. Denn es gibt ja reale politische Bewegungen, reale Kämpfe, Streiks, Sabotagen und Besetzungen, die dagegenhalten und die auch um gesellschaftliche Macht ringen und eben auch immer wieder kleine Teilerfolge erzielen können. Deshalb bin ich ja auch politisch aktiv.
Beziehungsweise kann man ja immer wieder beobachten, wie es der Kapitalismus geschafft hat, sich feministische Ideen einzuverleiben. Es gibt in der Geschichte viele Beispiele, wie augenscheinlich emanzipatorische Projekte schnell vom Staat vereinnahmt und instrumentalisiert wurden, um das Wirtschaftssystem noch effizienter und wandelbarer zu machen.
Und ich finde, hier wird auch sehr deutlich, was das Problem mit einer Perspektive sein kann, die davon ausgeht, wir könnten alles erreichen, was wir wollen, wenn wir uns nur hart genug anstrengen. Denn das ist eben genau die Art neoliberales Heilsversprechen, das ich auch aus manchen feministischen Angeboten so raushöre. Denn wie ich schon gesagt habe am Anfang, Diversität bei Netflix und in so manch einem Unternehmen mag den Eindruck erwecken, dass wir bereits die Strukturen aufgebrochen haben oder schon so weit sind mit unseren Kämpfen. Aber schaut man sich dann doch wieder auf einer ganz materiellen Ebene an, wer eigentlich was besitzt oder welchen Zugang zu was hat, dann wird super schnell deutlich, ups, so rosig sieht es dann eben doch nicht aus. Ja, und dann merkt man, dass auf einer oberflächlichen Ebene, wie mithilfe bestimmter Diskursverschiebungen, tatsächlich einen Anschein von progressiven Entwicklungen vorfinden. Aber sobald man ein wenig an dieser kratzt, eben die kapitalistische, patriarchale Grundstruktur noch ziemlich unversehrt darunter liegt.
Natürlich fallen einem immer wieder Beispiele ein, bei denen sich die Umstände in den letzten Jahren tatsächlich verbessert haben. Zum Beispiel der eben angesprochene Anspruch auf einen Kita-Platz, der Frauen tatsächlich dabei hilft, wieder arbeiten gehen zu können. Das führt natürlich dazu, dass sie auf dem Arbeitsmarkt weniger benachteiligt sind und eben erstmal überhaupt eine Chance bekommen, sich finanziell absichern zu können. Aber klar muss dabei eben auch sein, dass der Staat halt nicht in erster Linie den Frauen helfen wollte, sondern es ist einfach seine Aufgabe, den reibungslosen Ablauf des Kapitalismus zu ermöglichen. Der Staat pflegt eben Standortinteressen. Er versucht also, in einer Welt, in der Unternehmen global agieren, als Standort für Unternehmen möglichst attraktiv zu sein. Da, wo nicht mehr vorrangig industriell produziert wird, wie hier in Deutschland, sondern der Dienstleistungssektor groß ist, sind zudem noch andere Faktoren wichtig. Es müssen Fachkräfte ausgebildet werden und sie müssen auch gehalten werden. Da kann eine 10-Jahres-Berufspause wegen Mutterschaft natürlich massiv stören. Und schwuppdiwupp, ein Kita-Platz schafft Abhilfe. Dass die Einführung von einem Anspruch auf kostenlose Kinderbetreuung auch eine Befreiung für die war, die sonst vorrangig dafür hätten einspringen müssen, sehe ich deshalb eher als Nebeneffekt kapitalistischer Entwicklung, nicht als ein Erfolg der feministischen Kämpfe der letzten Jahrzehnte.
Zumal man das Problem der Care-Arbeit ja auch noch nicht mit einem Kita-Platz gelöst hat. Obwohl beide Elternteile oder alle Elternteile arbeiten, ist es in der Realität oft so, dass vor allem die Frauen den Haushalt schmeißen und den nächsten Kindergeburtstag organisieren. Wenn das Einkommen stimmt, kann das lästige Putzen und Pflegen natürlich auch auf proletarische oder migrantische Arbeitskräfte ausgelagert werden, zynischerweise, womit das Problem dann einfach verschoben wird. An diesem Beispiel können wir sehen, wie der Kapitalismus mit patriarchalen, rassistischen und sozialen Mechanismen zusammengeht und die am härtesten auswringt und fertig macht, die in der Lohnarbeitskonkurrenz am schwächsten dastehen.
Ja, voll. Und deshalb würde ich auch nach wie vor für einen materialistischen Feminismus plädieren. Und obwohl klar ist, dass sich durch queer-feministische und intersektionale Perspektiven auf Ungleichheit viel verändert hat, auch in unserer Analyse davon, wie Gesellschaft funktioniert, finde ich den Blick auf die ökonomischen Zwänge unerlässlich. Und ich würde sie einfach gerne wieder verstärkter mitdenken in unseren Kämpfen. Denn dahinter steckt ja der Gedanke, dass das Geschlechterverhältnis, so wie wir es heute kennen, eben kein Zufall ist. Hinter der geschlechtlichen Sortierung der Menschen in zwei angeblich wesensverschiedene Gruppen im Kapitalismus steht nämlich eine altbekannte Logik. Auf der einen Seite hat man dann eben das Stereotyp der Frau, deren Wesenszüge angeblich so fürsorglich und emotional sind. Der perfekte Charakter also, um sich um die Kinder zu kümmern und den Haushalt zu machen. Der stereotype Mann hingegen ist angeblich stark, technisch versiert und kann logisch denken. Er ist also viel besser dafür geeignet, Lohnarbeiten zu gehen und das Geld zu verdienen. Klar ist dabei auch, dass der Mann die richtige Arbeit macht und schließlich bekommt er auch Geld dafür und die Frau eben nicht. Dadurch wird aber verschleiert, dass der Mann eben nur zur Arbeit gehen kann, weil eine Frau ihm sein Essen macht, seine Kleider bügelt und ihn irgendwann auch zur Welt gebracht hat. Also ohne die weiblich konnotierte Reproduktionsarbeit wäre auch die Produktionsarbeit des Mannes gar nicht möglich.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das klingt vielleicht immer etwas altbacken, aber dennoch glaube ich, dass man sich immer wieder mal vergegenwärtigen muss, dass diese Analyse auch nach wie vor Bestand hat. Und wenn wir vielleicht dank immer mehr Diversity-Konzepten und ausgeklügelten Gender-Mainstreaming in Betrieben erstmal glauben, dass mittlerweile alles nur so von Gleichstellung und Gleichberechtigung wimmelt. Was wir heutzutage feststellen, ist natürlich eine starke Aufweichung dieser doch banalen, binären Grenzen zwischen den Rollenzuschreibungen von Männern und Frauen. Allein wenn wir uns weltweit oder hier in Deutschland mal anschauen, wie viele und vor allen Dingen welche Frauen eigentlich ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und das natürlich je nach Klassenzugehörigkeit auch schon wesentlich länger, als man manchmal annimmt. Denn das Ideal dieser bürgerlichen Hausfrau, wie es ja gerade in der BRD der 1960er Jahre hochgehalten wurde, galt weder für proletarische deutsche Frauen noch für Frauen in den meisten Teilen der Welt und auch zu keinem Zeitpunkt. Gleichzeitig wächst gerade der Anspruch auch an Männer, eben mal ein bisschen mehr im Haushalt mitzuhelfen. Und nichtsdestotrotz lässt es sich aber immer noch die Trennung in Haushalt und Arbeitsplatz anhand der Geschlechter wiederfinden. Besonders deutlich wurde das nun ja allein in diesem Jahr. Dank Corona mussten wesentlich mehr Frauen als Männer sich um Homeschooling und Kinderbetreuung kümmern, also in der Zeit, in der Kindergärten und Schulen zwangsweise geschlossen waren.
Ja, oder nehmen wir beispielsweise den aktuellen Skandal um H&M. In Deutschland will der Konzern um die 800 Stellen streichen, insbesondere in den umsatzschwachen Filialen. Und dafür sollen Freiwillige gehen. Quasi Freiwillige. Und wenn das nicht ausreicht, dann will der Konzern nach eigens angelegten Kriterien eben Mitarbeitende kündigen. Und wer hätte das gedacht? Sie wollen dann insbesondere diejenigen kündigen, die an Samstagen oder an den Abendstunden eben nicht arbeiten können, weil das die umsatzstärksten Schichten sind. Und natürlich fallen darunter vor allem junge und alleinerziehende Mütter oder Menschen in Elternzeit. Hier wird ja sofort klar, dass der vermeintlich weltoffene Konzern wie H&M, wo an jeder Filiale der Diversity-Stempel an der Wand gedruckt ist und auch die Produkte damit designt werden, bei ökonomischen Schwierigkeiten eben sofort wieder in dieses alte Rollenmodell zurückfallen. Und natürlich kann man das nicht nur den Unternehmen selber ankreiden, sondern letzten Endes auch einer Gesellschaft, die auf diese Trennung in produktive und reproduktive Arbeit angewiesen ist, um zu bestehen und sich vor allem immer wieder zu erneuern. Umgekehrt heißt das aber auch, will man das Geschlechterverhältnis wirklich zerschlagen, müssen wir auch den Kapitalismus überwinden. Und betrachtet man die Welt eben durch diese materialistische Brille, kann man gesellschaftliche Zusammenhänge einfach besser verstehen.
Ja, total. Und gleichzeitig nehme ich aber gerade nur total selten wahr, dass tatsächlich radikale Kämpfe geführt werden, um diese Verhältnisse nun endlich doch mal anzugreifen. Und ich glaube auch, dass dazu durchaus auch eine Vergessenheit der Errungenschaften früherer Bewegungen beiträgt. Was gab es nicht schon an Kampagnen und Kämpfe früherer feministischer Wellen? Für mich ist da aber mein Ansatz immer noch aktionistisch. Was ist in meinem Leben eigentlich gerade das größte Übel? Und das sind ganz konkret so wenig Kohle im Job und so krasse Mieten und das Patriarchat. Und dies alles ist total verbunden mit eben Geschlechterverhältnissen. Wo ist denn die feministische Basisgewerkschaft? Ich will auch selber gar nicht alles romantisieren, was frühere feministische Bewegungen so ausgeheckt haben. Aber gerade habe ich vor allem das Gefühl, dass wir uns in der jetzigen Bewegung vielleicht nur relativ kurz historisch informieren und dann meistens darüber sprechen, was unsere Vorgängerinnen, Vorkämpferinnen damals alles nicht waren, nicht bedacht haben oder wo sie auch durchaus problematische Ausschlüsse praktiziert haben. Trotzdem geht dabei aber meines Erachtens total unter, wie energisch sie eigentlich gerade in existierende linke Bewegungen interveniert haben und wiederum deren Fokus auf kapitalistische Strukturen erweitert haben, um eben diese feministische Perspektive. Davon könnten wir uns, finde ich, echt eine Scheibe abschneiden.
Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Gerade die vielen aktuell stattfindenden Kämpfe könnten so einen gemeinsamen Nenner mega gut gebrauchen. Mir fehlt bei intersektionalem Denken eindeutig die gemeinsame Perspektive und das wirkliche Zusammenschweißen von Kämpfen. Schließlich bin ich auch gegen jede Form von Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie. Und das bringt mich auch immer wieder zu der Frage zurück, um was sollte es uns eigentlich gehen? Dabei ist es mir vor allem wichtig zu klären, was kann ich zum Beispiel als Frau tun, um handlungsfähig zu werden? Wie können wir uns organisieren? Und was können wir gemeinsam organisiert und radikal tun, um in diesem beschissenen kapitalistischen und patriarchalen System endlich mal was zu verändern?
Also ich würde sagen, dass es in bestimmten Kämpfen durchaus Sinn machen kann, sich anhand von Betroffenheiten zu organisieren. Aber Kämpfe um Anerkennung müssen im Kontext ökonomischer Ausbeutungsverhältnisse gedacht werden, damit sie Staat und Kapital unvereinbar gegenüberstehen. Denn so unterschiedlich wir auch sind, verfolgen wir ein gemeinsames Ziel und können das auch nur gemeinsam erreichen. Da gehört ein Voneinanderlernen und Perspektivenaustausch natürlich auch mit dazu. Deshalb finde ich den feministischen Streik als Kampfform auch so attraktiv. Das ist eine große Chance, die verschiedenen Teilbereichskämpfen, die Menschen tagtäglich führen und führen müssen, wie den Streik der Pflegekräften für bessere Arbeitsbedingungen, Proteste von geflüchteten Flinters für Geburtsurkunden für ihre Kinder oder Kämpfe gegen den sexistischen Prof an der Uni, wenn man die unter einem Label vereinigen kann. Denn nur der solidarische Bezug aufeinander hilft uns, unser Ziel zu erreichen. Eine Gesellschaft, die sich nach den Bedürfnissen der Menschen richtet, die in ihr leben.